1. Thessalonicher 5, Vers. Wo sind wir geblieben? Vers 10, 11, 12. 12. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, dass ihr erkennet, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch vermahnen. Habt ihr desto lieber um ihres Werks willen und seid friedsam mit ihnen. Wir mahnen euch aber, liebe Brüder, vermahnet die Ungezogenen, tröstet die Kleinmütigen, traget die Schwachen, seid geduldig gegen jeden Mann. Na, das ist eigentlich das Ende in einem Brief an junge Christen, wo einige Ältesten angestellt sind, um die junge Gläubige weiterzuführen. Und sie tun zwei Dinge, sie stehen vor und vermahnen die Schafe. Das sind zwei Dinge, die wichtig sind. Als Vater von deinen Kindern musst du sie vorstellen, du musst vorausgehen, du bist ein Beispiel, sie tun, was du tust. In kleinen Dingen, die Kleine will nicht essen. Und wenn du anfängst zu essen, was sie nicht gerne hat, dann kann es sein, dass sie es auch gerne hat nach einiger Zeit. Sie will trinken, was du trinkst, sie will tun, was du tust, die Kleine wie du kleidest, sie reden, wie du redest. Und leider kommen dann die Dinge auch nach Hause, die nicht so gut sind bei dir, das kommt die Kleine zum Ausdruck. Das ist eigentlich in geistiger Hinsicht oft das Gleiche. Du musst recht vorstehen. Und dazu gehört auch vermahnen. Du musst deine Kinder mehr vermahnen als ermutigen, vermute ich. Zumindest meine schon. Weil er ist nicht von Natur gut und lieb und gehorsam. Er ist natürlich ein großer Rebell und deswegen braucht er Vermahnung zu haben. Na, das ist auch in geistlicher Hinsicht so. Wenn du einen Pastor hast, der ihm sagt, du bist so ein guter und ein ausgezeichneter Kerl und ich liebe euch ehrlich wunderbar, man ist die beste Gemeinde, die es gibt. Ja, dann musst du aufpassen bei so einem Pastor, weil der hat Interesse an deinem Portemonnaie und nicht an deiner Seele. Das ist das Problem mit den meisten Gemeinden heute. Die reden nur süß und lieb und sie wollen keine Prediger haben, die die Schafe vermahnt. Ein gutes Beispiel war, in 2 Jahren heb ik gepredigt irgendwo in Texas aan de Gemeinde. Und das war eine Gemeinde, ich kann es mir vorstellen, kommen viele Mexikaner über die Grenzen und dann kommen sie in diese Gemeinde, kommen zum Glauben. Und dann hatte ich gepredigt, unter anderem über die Kirche Roms. Na, ich kenne es nicht, ich bin nicht so positiv darüber. Und letzten Oktober kam ich in diese Gemeinde zurück und der alte Pastor hat mir gesagt, ja, Verhoef, letztes Mal, wenn du hier warst, habe nach deinem Predigt 4 Familien sind aus der Gemeinde weggegangen. 4. Junge Gläubige. Ich habe einmal so Wort gepredigt, Evangelium gepredigt, aber dann auch, vor allem nachdem man Frage und Antwort gestunden hat, habe ich etwas gesagt über meine Meinung, das größte Gefahr in letzter Zeit und in Europa ist Rom. Jetzt habe ich gefragt, ich habe einfach Antwort gegeben anhand der Schrift. Ja, 5 Minuten habe ich gesagt, Dankeschön, und wir kommen nicht mehr zurück in diese Gemeinde. Ja, sagt der Pastor, ja. Was sagst du dann? Ich sage, ja, nächstes Mal, tut mir leid, Pastor, soll ich das Gleiche sagen, wenn Sie mich fragen? Weil das ist nun, was die Bibel sagt. Und der Pastor sagt, ich weiß es, das war recht von dir. Das Problem war nicht bei dir, das Problem war bei diesen Leuten. Die hatten noch einen Götz in ihrem Herzen und die waren vielleicht nicht echt bekehrt oder was auch. Aber Vermahnung gehört dazu. Und das ist auch wichtig, wenn du hier predigst, dann kannst du ab und zu auch, ich stecke noch besser vielleicht wie ich, die eigenen Leute vermahnen. Weil du weißt, was die Schweizer denken, was ihre Götze sind, was ihre Schwächen sind. Und wie sie versuchen, mit Dingen wegzukommen. Du bist einer von ihnen, Amen. Und du bist viel besser, um sie ranzunehmen als ich. Ich bin immer ein Typ, die ein Eisenseiter ist und immer bleibt. Auch wenn ich Schweizerdeutsch wunderschön spreche. Ich bin keine Schweizer. Amen. Und das ist nun einmal eine Tatsache. Aber eine Tatsache ist auch, dass diejenigen, die von hier sind, deswegen oft effektiver sind. Und dass oft die Schweizer böse auf euch werden, wenn ihr auf die Straße predigt, als auf mich. Weil sie sehen, ihr seid einer von uns und ihr predigt genau das an, was für uns ein Problem ist. Nun, hier ist das Problem in Thessaloniker, das war auch eine Gemeinde mit Juden und Heiden, die waren auch rebellisch und das Problem war, dass die Gemeinde moest lernen anzuerkennen, die an euch arbeiten, also an Pastor, an Älteste, arbeitet an dir, muss sich auch einmal verantwoorden für den Zustand deiner Seele, für Jesus Christus, wie ich vermute auch aan vader zich verantwoorden moest voor de toestand der Seele seiner Kinder und Frauen. Das ist deine Verantwortung. Ich auch, indirekt, ich bin auch verantwoordelijk, aber direkt ist der Vater verantwoordelijk voor seine Frauen und seine Kinder. Und der Pastor für die heute der Familie und natürlich auch indirekt für die Frauen und Kinder. Und darum tun wir auch, bevor ich es vergesse, Kinderlager. Wir haben Mark Schmidt, die kam Eerste volgende van april kan je onderricht geven, also kinderlager doen. En montag, dinsdag, mittwoch, also eigenlijk twee morgenen. Mijn bitte wäre ob du, wenn du einen Morgen frei machen kannst, einen Morgen tun könntest. Und das sind, ich glaube, Kinder von Heek frei vor Carmen und vielleicht die Schwitzer noch jung noch, kommen dann gerne. Wir müssen das nochmal besprechen am Mittwoch mit dir, Pelli, mit den Eltern hier und mit Mark, um das Thema zu nehmen, die Bestelle zu nehmen, wie die Kinder schon auswendig lernen können und dann. Dus een wettbewerb mag ons wel een prijs halen. Dan is het een gelegenheid dat de kinderen in ieder geval vrijheid Bibelstellen leren als wettbewerb. En niet nur onnutse dingen doen. Was meestens is die vierde zijn. Dat is een beetje beter ook voor deze kinderlager. Dat is een gelegenheid. Dan. Die Erfahrung ist auch, um denen, die vorstehen, lieb zu haben, nicht um wem sie sind, aber um ihres Werkes willen. Wir haben mal gesagt, wenn du im Armee bist, dann grüßt du das Uniform von einem Offizier. Nicht der Person, die Person kann Idiot sein, aber du grüßt das Uniform, was für, die Person in Uniform, das vorbeilaufen. Und das ist auch wichtig in einer Gemeinde. Da ist Gott stellt jemanden in einem Amt an und das hast du anzuerkennen. Und zweitens, friedsam mit ihnen umgehen. Ich habe keine so Probleme hier in dieser Gemeinde, aber ich kenne Gemeinden, wo die meisten Pastoren haben nichts zu sagen in der Gemeinde. Wie die meisten Männer nicht in der Familie etwas zu sagen haben. Die Männer, die meisten Männer, die werden von Frauen und Kindern geführt, von oben bis unten. Die meisten Pastoren haben auch nichts zu sagen. Das ist auch der Grund, warum, wenn sie schon Erkenntnis haben von diesem Buch, zu feige sind, um durchzuziehen, das kostet ihren Job. Und direkt entlassen von der Gemeinde. Und ich bin überzeugt, ein Pastor soll die Gemeinde vorstehen. Die Gemeinde soll nicht den Pastor führen. Du musst als Mann deine Familie führen. Die Frau und die Kinder müssen dich nicht führen. Amen.
Diese Stelle kann man ja auch gut brauchen für die Familie.
Ja, absolut.
Weil wir stehen ja auch vor der Frau, vor dem Herrn.
Aber dann musst du auch vor ihr stehen. Ja. Und nicht hinten sie. Und das ist das Problem heute. Dass die meisten Männer hinter den Frau stehen. Und du musst vorausgehen, vorstehen. Das heißt, du musst voraus sein in ein Gebetsleben, in Aufstehen, in Gottes Angesicht suchen, Bibel stellen. Geistige Verantwortung, aber auch praktische Verantwortung übernehmen. Und dann kann die Frau auch sagen, ich möchte diesem Mann auch folgen. Einerseits ist das Amt, das Gott die Position, Gott dir gegeben hat, als Haupt der Familie, aber zweitens auch musst du diese Position oder die morale Autorität verdienen. Ja, das ist im Gemeinschaft das Gleiche. Und das Problem ist, dass die meisten einen anderen nicht höher schätzen als sich selbst. Ja, die Ermahnung, die Gott gibt in Philipper 2, ist die Gesinnung in einer Gemeinde oder in einer Familie. Nicht durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut achte euch untereinander einen den anderen höher als sich selbst. Und jegliche sehen nicht auf das Sein, sondern auf das, was des anderen ist. Philipper 2, Vers 3 und Vers 4. Das heißt, die meisten suchen das Ihre, nicht das, was Christus Jesus, nicht das, was ein anderer ist. Die meisten leben auch nicht für den Herrn, weil sie leben nicht für andere, sie leben nur für sich selbst. Ich muss schauen, wie viel Geld, ganz praktisch, das ist auch die Familie, wie viel Geld verwendest du direkt oder indirekt an dir selbst? Und wie viel an den Herrn, wofür du eigentlich nichts, denke ich, was zurückbekommst? Das zeigt schon immer nicht, für wen du lebst. Und zweitens kannst du daraus aussehen, schau mir deine Gebetsliste an, dein Gebetsbuch an, dann sage ich, für wen du lebst. Wenn du betest für dich, deine Gesundheit, deine Frau, dein Haus, dein Kind, dein Auto, dein Job, ja, indirekt ist es nur dich selbst. Und wie älter jemand wird im Herrn, je mehr er Interesse bekommt, um den Herrn zu loben, zu danken, zu preisen, er will den Herrn etwas geben, und wie mehr er lernt zu dienen und ohne etwas direkt davon zurück zu erwarten. Das ist ein Wachstum in Gnade.
Want die meeste deksen niet, zeggen jullie ze zei. Die zeggen niet, maar ja, ik heb ze net was übrigist. Want de Heer zegt, nee, gib mir als eerste, und ich sorge schon für dich, wenn du im Glauben durchziehst. Und das wollen die meisten nicht. Die wechseln auch nicht viel. Nou, het grootste probleem heute is met dit punt van autoriteit in jede ortsgemeinde. We hebben een auto, zeggen we, de meesten willen den, de Indianen hebben een chef, wie heet dat?
Häuptling.
De meesten willen häuptling zijn, en de meesten willen geen Indiaan zijn. De meesten zeggen, ik moest dus häuptling zijn, maar Indiaan zijn, dat möchte ik niet, want ik möchte die bevelen geven. Ja, wenn du das sagst, kann ich mich schon vorstellen, weil das Fleisch hasst es, um sich zu unterordnen. Aber der Weg nach oben, so Gottes Wort, ist, dich zu erniedrigen. Und das ist das, was das Problem in der Gemeinde, sollte ich auch in dieser Gemeinde in der Zeit sehen. Ich habe es in diesem Jahr auch mal gemacht. Größte Problem in Ortsgemeinde sind ambitiöse junge Männer, die nicht warten können, bis Gott sie erhört und selbst sich erhört. Da kommen die meisten Spaltungen vor. Und die meisten Männer auch, die das tun, die haben zu Hause nicht viel zu sagen. Die Frau hat das meiste sagen und sie suchen dann ihre Autorität aus der Familie zu haben. Nun, 1. Petrus 5, Vers 5 und Vers 6. Da lesen wir dieselben gleichen. Die Jungen, seid untertan den Ältesten allesamt, seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochwertigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass ihr euch erhöht zu seiner Zeit. Das ist ein Befehl, dich demütigen unter seiner Hand. Das ist in Praxis die Jungen, die Ältesten untertan sein. Wenn du zu Hause wohnst, deine Eltern untertan sein, wie Jesus Christus seine Eltern untertan war, wenn er zurückkam als 12-Jährige bis zum 30. Und hier in der Ortsgemeinde jungen, den Ältesten untertan. Das war das Schwerste. Weil keiner liebt es, wenn er nicht tun kann, was er will. Autorität ist das Unterordnen, nicht weil du die Person gerne hast, aber weil du das tust für Christus. Das hast du deiner Frau auch sagen. Ja, Frau, du musst mich unterordnen, kannst du sagen. Ja. Aber sie unterordnet sich an dir, wie sie sich Christus unterordnet. Und wenn du sie helfen kann, in die Beziehung mit Christus zu wachsen, automatisch soll sie dich einfacher unterordnen. Was ist nicht an dir, aber an Jesus Christus. Das gleiche Problem in einer Ortsgemeinde. Und dann, das Praktische ist dann Ermahnung untereinander, die Ungezogenen vermahnen, also ungezogen, nicht erzogen. Wenn Leute heute in die Gemeinde kommen, ist das Problem meistens, dass die Eltern die Kinder nicht recht erzogen, kann der Pastor das tun. Wenn du jemanden nach dem 6 Jahre alt ist versucht, was bij te brengen, is het wat schwerer als dat hij van 0 bis 6 Jahre alt is. Dat is einfach schwerer. Wenn man willig is, kan dat schon. Wenn man, zeg immer, het gibt 3 dingen, man muss unterrichtbaar zijn, man muss treu zijn, man zur Verfügung stehen. Harry is een goed Beispiel. Hij is Deutschland geweest. Is gekommen hier, ik heb geprüft, om dingen zu tun, we hebben zusammen was gebouwd hier, wanneer letztes Jahr hier kam. Hat alles gemacht, gute Hilfe helfen erin. Ich habe ihm was aufgetragen zu tun, wenn er nach Deutschland ging, hat er auch getan. Und ist zur Verfügung, auf die Straße zu gehen, zu predigen, Traktaten zu verteilen. Und dann weißt du, er möchte weiter. Er ist ein Lerner. Er möchte sich weiterbilden im Herrn, sozusagen. Die meisten wollen das nicht. Die wollen schon Kenntnis aufnehmen, aber kein Nachfolger sein. Mhm. Und das ist, was wir heute an unserer Gesellschaft haben. Man möchte Kenntnis haben mit TV und Internet, kann man Kenntnis schnell aufnehmen. Und nicht gleich in Nachfolger. Nachfolge ist dich unterordnen, munddicht und mit dem Schnauz durch den Schmutz gehen. Und das ist Nachfolge oft. Ein sicheres Christ ist nicht so einfach. Und wenn man durchzieht, dann sagst du, ja, ist gut gewesen, dann kann Gott dich erhöhen. Aber die meisten Christen gehen den Weg nicht, dann kann Gott sie auch nicht erhöhen und später nützen. Das ist das Problem. Sie haben nicht kein Training. Ich habe die Missionaren auch, die oft aus Amerika kommen. Sie haben Kenntnis, sie haben ein paar Jahre rumgereist, Geld und Gebet gesammelt. Aber die Training fehlt. Wenn die Training nicht da ist, dann reproduzierst du dich nach deiner eigenen Art. Darum ist es oft nicht schlimm, dass wir 5 Jahre Bibelschule haben, aber das ist nicht nur Kenntnis, du musst lernen anzuwenden, was du bekommen hast. Praktisch, ich bin überzeugt, jeder von euch kann, soll in 5 Jahre Zeit, minimal eine Seele zum Herrn führen und weiterhelfen können. Minimal. nicht minder. Und es ist nicht, wenn er 5 Jahre nicht isst, dann stimmt etwas nicht. Du musst nicht einen Druck auf dich legen, aber normalerweise ist es so, wenn eine Beziehung mit Jesus stimmt, du versuchst auch anzuwenden, was Gott dir gibt, dann trägst du Frucht und reproduzierst du dich nach deiner eigenen Art. Die Kleinmütigen müssen getröstet werden. Als Prediger muss auch weise sein, ab und zu gebracht, eine Gemeinde ermutigt zu werden. Und die Hochnäsigen müssen ab und zu was runtergeputzt werden. Trage die Schwachen und sei geduldig gegen jedermann. Auch ein wichtiger Punkt, weil du bist oft provoziert. Du sitzt auf der Straße, was die meisten tun, sie können dich nicht stoppen, sie provozieren dich. Und du reagierst falsch, du bist weg. Erzeugnis ist verloren. In der Gemeinde ist genau das Gleiche. Sehe zu, dass niemand Böses mit Bösem jemand vergelte, sondern allerzeit jage dem Guten nach, beide untereinander und gegen jedermann. Nou, das ist nicht umsonst, das ist eigentlich indirekt an die Ältesten geschrieben, aber auch für alle Gemeindemitglieder. Keine gute Tat geht ungestraft. Du tust etwas Rechtes, bist nicht bedankt, bekommst nur Ärger dafür. Du denkst, du vergisst es, warum tue ich es überhaupt? Ich werde nur ausgenutzt von Gott oder von anderen. Nein, Gott prüft dich. Gott prüft dich, ob du, was du tust, für ihn tust und nicht für Menschen tust. Das ist das Problem. Na, das Schwerste, du musst nicht zurückschlagen. Früher hast du direkt einer zurückgegeben. Und heute musst du anstecken, durchziehen. Das ist dein Charakter. Charakter eines Mannes ist nicht, was er aufteilen kann, was er anstecken kann. Die meisten deiner Gerne aus können nichts anstecken. Wird auch nicht viel benutzt. Den Guten nachjagen, das heißt, er versucht ein Segen zu sein für anderen, ohne dass das für dich darin ist. Wir gehen nur nach Pakistan, nou, dat is niet voor ons erin. Het kost nu geld en tijd, een menge geld en tijd. Het staat een ticket, het zou nog minimaal 5000 franken of dollar om een conferentie te organiseren, want er is niets, niets voor ons. We nemen nog correspondentiekoersen mis, we moeten nog alles kopiëren. We nemen nog Indië nog, tot het samen in Persisch, Pakistani, want al die spraken Indië hebben. Nooit de 10, nooit de cement in verschillende spraken die aangescand zijn, of die dat is in boekvorm hebben. Kost het wat meer. Tausenden franken gekost het. Tausenden, vielleicht 10.000 of zo. Dat is niets voor mij daarom. Ik zag ook niets daarvoor. Maar ik denk, ik zie daar meer als 1 miljard mensen die die woorden God niet meer hebben, wozu wir zugang hebben. Nou, wenn ik dan was, wat God mir gegeben heeft, nutze, om dat te verzamelen en ihnen zu geben, ben ik überzeugt, God zorgt ook schon, dat het weer gedruckt wordt. En mijn Freude is dan, dat die einheimische Pastoren und Bibelstudenten, die Worte Gottes in ihrer Sprache, schon zur Verfügung seit nahe 200 Jahren, in ihre Hände haben, in ihrer Sprache, was sie einfach lesen können, ein tastbares Buch. Das ist meine Freude. Und was Gott davon denkt, das sehe ich später schon. Wahrscheinlich nur 38 Punkte von 6 Tagen oder so. Das ist mir egal. Aber das soll das Ziel sein. Und ich habe es oft gesagt, im Moment, dass du anfängst, hier nachzuvorgen, dann siehst du, du wirst Christus als Herr akzeptieren, du lernst das Buch gut zu studieren, also nicht zu lernen, du lernst zu zeugen, Seelen zu gewinnen, dann lernst du vielleicht nach einiger Zeit jemandem Nachsorge zu geben und jemanden zu machen, dann lernst du anderen zu dienen, die gehen auch ab und zu nach Österreich oder Holland oder Deutschland, oder nun ist ein Bruder aus Bulgarien, die möchte die Bibelschule aufstellen, ein Deutscher, mit Hilfe. Ja, das ist nichts für uns, wir haben versucht, das ganze Leid Christi zu bedienen. Dann wirst du ein Beispiel sein, du musst richtig vorstellen. Aber schlussendlich ist mein Punkt, das wichtige Punkt, eine Weltvision. Ohne Weltvision hat eine Gemeinde die Neigung, um selbstgenügsam zu sein. Zu denken von, schau mal uns an, weißt du. Wir machen eine Straßenprojekt, haben die richtige Leute, die Bibel richtig gelehrt, bla bla bla. Das ist gefährlich. Das ist eine Gefahr, weil das ist nichts Außerordentliches. Es ist tragisch, dass es außerordentlich ist, weil es ist normal, es ist nichts Besonderes. Aber Weltvision hilft dich zu denken, ja, wir haben hier Leute, die brauchen Hilfe in Bulgarien, in Österreich, in Holland, in Deutschland, in Pakistan, in Indien und so weiter. Wir haben das Material, wir haben die Lehre, wir können es, die Bibel bekommen, wir können es reproduzieren, wir haben was Geld, um es vielleicht ein paar tausend zu drücken und so weiter. Was wir das anfangen zu tun, aber was ist 5000 Neue Testamente in Hindi? Auf eine Gruppe von 800 Millionen indisch sprechende Leute. Dann denkst du, Mann, muss ich noch so viel tun. Sieh, das hilft dich, um nicht zu denken, schon mal was wunderbar wir alles hier machen wollen. Ne? Das ist immer das religiöse Freistuhl. Ein weltlichen Brauch zu haben. Und wenn du eine haben möchtest, sage ich immer, nimm eine Weltkarte und fang an zu beten über die Länder. Einfach morgen früh gehst du aus dem Bett und dann eine Viertelstunde, um einfach na eine normale Gebet- und Bibelstunde zu beten über Indien, über Südostasien, über China, 1,3 Milliarden Leute, über Pakistan, 150 Millionen Leute, ohne Gott, ohne Hoffnung, alle verdammt gehen in die Hölle. Ja, das hilft. Mm. Gott gibt je geen last van. Want op het moment dat je dat anfangs te doen, en dan dat hingeest, dan denk je nog enige tijd, man, was aan nood, was aan een zee, was aan een massa van leute, ohne Gott, ohne Hoffnung, ik moest het was doen. Was kannst du tun? Anzufangen, wo du bist, mit einer einzigen Seele, die du zum Herrn führt und weiter ist. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und wenn du dort genau gebraucht wirst, kann Gott auch nützen, wenn du an einen anderen Ort gehst, um dort das Gleiche zu tun. Dann kannst du eine Bibelschule machst, hast das Material, die richtige Lehre, du kommst dorthin, du siehst diese Gemeinde mit tausenden Leuten, keine Ahnung, die Hälfte kann nicht lesen und schreiben, aber lieben ist, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Das kannst du tun. Das ist im Glaube gehen. Weil die meisten hier, Christen, die leben wie die Welt. Die suchen die Dinge, die wir in der Welt, das Vergnügen, den Sport, den Studium, den Karriere. Wenn du die Dinge, die Gottes Gnade ablehnt und dich richtet auf das, was Gottes Reich und seine Gerechtigkeit erst stellt, dann kann Gott dich nützen und dann erhöht Gott dich auch nach einiger Zeit. Und das ist das Schönste, was du hast. Ich denke oft, normalerweise ein Mann heiratet und will eine Familie gründen. Und was ist die Freude von Kindern? Dass du ihnen weitergibst, was du selbst gelernt hast. Das an sich schon gibt dann Freude. Dann wäre es ein Mensch gemacht. Ein Geistig ist genau das Gleiche. Was du gelernt hast, möchtest du eigentlich keiner weitergeben. Und der Prozess an sich, um eine jüngere Generation was zu übertragen, also eine Erfahrung und Lehre, was du selbst von Gott gelernt hast, das an sich gibt schon eine große Freude. Und die meisten kennen das nie. Warum nicht? Sie leben nur für sich selbst. Na, nicht für einen anderen. Das ist relativ elendes Leben. Na, dann sagt er gute nach bei den untereinander, das sind die Gläubigen, man versucht zum Beispiel so eine Reise den Gläubigen zu unterstützen, mit Gottes Wort, mit Predigt, mit Lehre, und gegen jeden Mann, ein Ungläubiger auch. Und das ist immer so einfach, ein Ungläubiger, die verfolgen, und die haben es einfach hier, aber denk mal nach, Moslime, die deine Frau und Tochter vergewaltigen und dann umbringen und du schaust es einfach an und dann siehst du sie wieder und dann in das Evangelium bringen. Hey, das Büchlein, wer hat das Büchlein mitgenommen? De Costly Call, hat er das mitgenommen? Wer hat das mitgenommen hier? De Costly Call ist ein Büchlein mit 20 Zeugnissen von Buddhisten, Moslimen und Hinduisten, die zum Glauben gekommen sind. Das habe ich ein paar Wochen hier mitgenommen. Mit solchen Zeugnissen darin. Und da führte so ein Mann, der Mörder und vergewaltigt seine Frau und seine Kinder zu Jesus Christus. Na, davon kennen wir nichts. Seid allerzeit fröhlich, im Gebot, in Christus dann. Betet ohne Unterlass, treffe ich die betende Anbruder. Das ist ein schöner Satz, um mal einander zu begrüßen. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesu an euch. In allen Dingen, nicht für alle Dinge. Da können Dinge sein, die passieren, dafür bist du nicht dankbar. Aber in diesem Elend und Tragik kannst du Gott noch danken, wie Job es eigentlich getan hat. Ich konnte Gott noch danken und preisen, hat er nicht verflucht, wie seine Frau ihn versucht hat, beizubringen. Vers 19, den Geist dämpft nicht. Du kannst den Geist dämpfen nicht verlieren, aber du kannst ihn dämpfen, weil einfach, dass du bewusst ungehorsam bist und nicht tut, was er von dir fragt. Oder du versündigst dich und du bekennst deine Sünde nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Das ist in einer Gemeindeversammlung. Wenn jemand predigt und du wirst angepredigt in der Gemeinde, und liebe Schule, musst du nicht verachten. Manche Leute denken, nou, wie kann man das wissen? Er muss mich mal wieder haben, ja, muss mich wieder rannehmen. Nein, der Prediger weiß nicht, was im Allgemeinen, was im Herzen der Leute ist. Er predigt das, was Gott will, dass die Leute die Seele brauchen. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Mit anderen Worten, prüfe vor allem, was geschrieben ist und gepredigt wird. Prüfe das, was in einer Umgebung an geistige Sachen rundum geht. Weil das meiste ist heute Müll. Was musikalisch ist oder ein Lehrer ist oder Predigt ist. Es ist nicht recht. Je muss man die Straßenprediger anhören, die irgendwo das Evangelium predigen heute. Das ist schon tragisch. Dan denkst du, das ist einfach so, was ich kann bringen. Das ist eben Gegenpredigt, oder nicht? Das ist schon, die Männer von Arm, predigen kein rechtliches Evangelium. Dann haben wir, was haben wir weiter noch? Charismatik, die predigen auch, das ist nicht klar. Das ist das Einfachste. Wie denkst du dann, wie mit der Lehre steht in dieser Gemeinde? Dat moet je prüfen. Het meeste materiaal in de deutschsprachige Raum is schlecht. Leermäßig, wirklich schlecht. Niet wenn es kommt zu der Bibel. We hebben schon vergeistigd materiaal hier, dat kunnen we einfach goed voor de Sinn gewinnen. Maar leermäßiges Zeug is schlecht. En ja, goed, dat zullen we ook daran müssen, dat muss ik ook daran einiges tun. Maar du musst das prüfen. Dat is mijn Aufgabe als Pastor. Ik moet prüfen, was hier reinkommt. Und het meeste, was hier reinkommt, hat immer seine Probleme. Was hier steht, is genügend goed, um zu verbreiten. Wo wir nicht in der Aller stehen. In der meisten evangelistischen Material, was wir als Büchern haben, ist mit einer anderen Bibelübersetzung als alte Lutherbibel. Dann sagt er, meid allen bösen Schein. Es ist geen met een neue Bibel. Auch habe ich in der Schlachterbibel. Das Wort Schein ist weg. Meid alles Bösen steht geschrieben. De Schein haben sie weggelassen. Warum? Weil, wenn etwas Böses scheint, sollst du damit nicht damit identifizieren. Dat sollst du davon wegbleiben. Das kommt aus dem Luther 1522 Testament. En Tim had het overnomen, als in King James gekomen, en dan staat in King James dan abstain from all appearance of evil, van alle shine, appearance, van boosheid. Dat is zeer wichtig, want alles wat böse scheint, of niet böse is, vielleicht, is ook besser weg zu bleiben. Mijn vrouw zegt dan ook zo, ja, moest een neues Hemd hebben, weißt du, om alles te doen. Dan zeg ik, nein, dat brauche ik niet. Schau mal an, hier hinten is dat schmutzig, hè? En dan schaue ik aan. Ich habe auch andere Auffassungen von Schmutz als meine Frau. Na, geht schon. Zweifelst du daran? Ja, wenig schon. Dann ist es nicht gut. Du musst es wegtun. Und das ist ein gutes Beispiel, wie es ist mit Dingen. Ja, kann ich es tun, kann ich es nicht tun? Ja, wenn er ein böser Schein ist, tu es nicht. Meidet es. Das hilft oft. Weil oft, nach dem Fleisch, sagen wir, ja, es geht schon. Allein. Jeder tut es. Wieso nicht? Sie? Und dann gehst du schon, statt zu denken, es ist böse Schein, dann muss ich einfach davon wegbleiben. Und manche Dinge sind, die kannst du tun, mit reines Gewissen, aber es ist kein guter Schein. Zum Beispiel, ganz praktisch. Als Pastor einer Gemeinde ist es weise, denke ich, für mich, um zu versuchen, den Sonntag ein wenig als Ruhetag zu halten. Du sagst, ja, aber das gibt es nicht in der Bibel. Das ist kein Sabbat, stimmt. Aber wenn ich wie eine Verrückte anfange, 2 Stunden Fußball zu spielen auf einem grünen Moos, ja, dan zegt jeder, die zum Glauben kommt, ja, kann ich dann auch 3-4 Stunden machen, weißt du? Kein Problem. Also, das ist nichts Falsches daran, aber ich versuche einfach, das zu meiden, weil da können Leute sein, die vielleicht reformiert sind oder evangelisch sind und die da Probleme haben und Anstoß nehmen, wenn ich das tue. Na, tue ich es nicht. Ich habe 6 Tage das zu tun. Ganz einfaches Beispiel. Verstehst du das? Es ist nicht falsch, dass ich es tue, aber man scheint zu vermeiden von Bosheit, tue ich es nicht. Du sagst, ich bin kein Pastor, na schön, was sollst du? Was sollst du, wenn du ein kleines Gewissen tun kannst? Und das ist ein kleines Beispiel. Aber es ist eine Sache, wie älter du bist, wirst du im Herrn, je mehr Leute auf dich schauen, und sie schauen auch an, was du tust und wo du hingehst und was du isst und wie du dich benimmst. Ja, dann musst du ab und zu Dinge nicht tun. Leute sind alle mit einer einfachen Essen, sie sind Vegetarier, heißt das. Dann sage ich nicht, weißt du was, ich möchte gerne ein großes Stück Steak haben. Na, ich versuche mich anzupassen, dass es für Sie ein Anstoß vielleicht ist, aber natürlich nicht. Also, wie kommen wir gehen nach Pakistan? Na, gibt es bestimmte Umgangsformen. Ja, und wenn man das nicht hält, dann ja, kann man einen Schein haben, weil du denkst, das ist Buddha, das Wort kommt hier in die Schweiz. Er hat ihn in den Schwimmer, glaube ich, gegangen, das ist so war das, ne? Und das war sein Anzug noch, was war er?
Ja.
Sein Anzug. Und sein Hemd und seine Hose, lange Hose? Lange Hose. Lange Hose. Socken auch. Und ihr war wahrscheinlich in euren Schwimmhose. Und ihr, hast du das Ganze gesehen, wie ihr euch angeschaut habt, oder nicht?
Hatte Freude.
Hatte Freude gehabt. Also, aber gut, weißt du, das sind von den Dingen, ja. Dort können wir das nicht tun, kann ich nur schon sagen. Wir können nicht da unseren kurzen Hosen und böse Leiden dort rundum gehen. Das sind das für Heiden.
Ja,
das ist anders. Da musst du dich anpassen.
Ich war mal in Singapur, ich wusste das auch nicht. Oder?
Da bin ich auch, war so heiß, T-Shirt ausgezogen, ist die Polizei gekommen. Ob ich verrückt bin, so umzulaufen.
Ja, kein Buße gehabt?
Nein, sie war gnädig, aber das ist ein Skandal gewesen.
Aber du warst wahrscheinlich auch eine der wenigen, die da mit kurzen Hosen gelaufen hat.
Ja, ja,
alle haben schon lange Hosen. Ze zeggen immer, für Kinder kunnen nog kurze Hosen haben. Und Kinder kunnen nog T-Shirts haben mit waarom ze kurze oder lange Dingen gehad? Nee. In Korea war ich mal, dann das Gleiche. De Studenten, dann habe ich einen Bruder mitgenommen aus Holland. Und dann ist ein kurze Hose, ganz weiß, mit Jeans, so ganz hier so, bis hier so. Und da war ein Typ, der schon relativ stark war, und das alles so, auch so gemacht, und konnte man so alles zusammen. Ik kom da so rein, und all diese Jungs, was so, lange Mauer, so hier, heiß da, 40 Grad, und lange Hose, und jeder schaut ihn so an, und dann die Mädchen auch natürlich, alle wegschauen. Und ich sage zu Harm, ich denke, du musst etwas anders, andere Shirt, andere Hose. Da habe ich gefragt, ja, was denkt ihr davon? Ja, es ist für Jungbekehrte und Kinder. Ah, ist klar. Aber das sind von den kleinen Dingen. Und da muss man sich ja nicht anpassen. Und ja, das ist für Missionierung, du bist ein böser Schein. Ja, dann musst du es einfach nicht tun, obwohl du es mit reines Gewissen tun kannst. Wir können eigentlich alles mit reines Gewissen tun, denke ich, weil das hier in die Schweiz oder Holland. Aber das ist ein wenig anders in der Rest der Welt. Dann vermijden also was zweifelhaft is, was du weißt, was falsch ist und was eigentlich selbstverständlich ist. Das musst du auch ab und zu mal in Frage stellen. Das kann für einige ein Problem sein. Dann Vers 23. Ihr aber, den Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Geist samt der Seele und Leib müsse behalten werden und sträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Na, die Heiligen haben wir besprochen, das ist eigentlich ein Prozess hier, das von Position in einen heiligen Zustand und dann gibt es hier eine Dreieinigkeit, die erwähnt wird. Und der Geist, Pneuma, griechisch, der Ruach in Hebräisch, ist wie Wind, Johannes 3. Du kannst keinen Wind sehen, aber wenn der Wind kommt und er ist am Vorhang, dann siehst du das Ding hingehen, dann kannst du sehen, an das, was hier ist, dass es die Wind gibt. Der Heilige Geist kannst du nicht sehen, wenn jemand von neu geboren wird, dann geht er von einem Egoist, von einem Sünder, zu jemandem, hoffentlich willen, die für Christus lebt. Psyche, Seele, ist eigentlich deine Persönlichkeit, dein Ich in deinem Körper, in Form deines Körpers. Nefesh in Hebräisch. Und das ist das Wichtigste. Die wird erlöst, im Moment, dass du glaubst in Jesus Christus. Soma, oder das Leib, ist das, was wir sehen. Eigentlich das wenigste Wichtigste, was heute sehr benachteiligt wird. In Soma hat man das Sinnebewusstsein. Das was du ahnst, aber die fünf sind dann sehen, hören, riechen, berühren und schmecken, glaube ich. Und das Bewusstsein kommt durch das Körper. Das Selbstbewusstsein, das hat, ist zusammen mit der Seele, der Psyche. Und Gottbewusstsein hat zu tun mit dem Geist. Ein wahres Gottbewusstsein kommt, wenn jemand von neuem geboren wird. Dann bekommt er ein Verlangen, sich mit Gott zu beschäftigen. Das kann man auch vergleichen mit dem Stift oder dem Tempel, dem Außenplatz. Dann kann man da via das Brandopferaltar und Waschvat nachkommen. Dann kommt man ins Heilige, die Seele. Das ist das, wo das Schabbat-Tisch ist und das Räucheraltar und den Leuchter. Und dann kommt man ins Allerheilige, dort wo Gott wohnt. Dort, wo der Heilige Geist ist, in der Seele von einem geboren. Das ist die Dreieinigkeit. Man kann nicht mehr darüber sagen. Ich habe den ganzen Predigt darüber, Seele, Leib und Geist. Aber Reinigung, oder Heiligung besser gesagt, ist eigentlich in drei Stufen. Wie Rettung. Also wir wissen, wenn es kommt zur Rettung, wir haben eine Rettung in der Vergangenheit von der Strafe der Sünde. Das ist gewesen. Wir sind errettet von der Strafe der Sünde. Wir werden errettet von der Macht der Sünde. Die Macht der Sünde, das Fleisch, versucht dich immer zu sündigen zu lassen, wegzuziehen von Jesus Christus. Und die dritte ist Rettung haben von der Gegenwart der Sünde. Das ist, wenn wir im Himmel sind, entrückt sind oder gestorben sind in Jesus Christus. Das gleiche ist mit Heiligung. Davon wird hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 gesprochen. Ihr aber der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Die Vergangenheit ist gewesen. Du bist geheiligt in Christus, sagt Hebräer 10. Vers 10. In welchem Willen wir sind geheiligt, einmal geschehen durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Das ist Vergangenheit. Dann zweitens die gegenwärtige Heiligung, Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Du wirst geheiligt in Gottes Wort. Bibelschule, Predigt, Seelen gewinnen, Nachsorge, Familienalter, persönlich Bibel lesen, Bibelschule lernen. Gott, den Heiligen Geist, durch sein Wort heiligt dich. Das ist ein Prozess heute, in der Gegenwart. Und Zukunft, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Wenn du einmal unsträflich steht auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist noch, wenn dein Körper geheiligt wird. Die Heiligung ist in Christus, ist die Seele geheiligt. Das Leib, du bist geheiligt durch das Wort, und das Fleisch sich vertot hat. Und die persönliche Heiligung ist, dass das Leib gleich ist wie das Leib Jesus Christus, immer einen Auferstehungskörper hat. Getreu ist er, der euch ruft, welche wird es auch tun. Also er ist diejenige, die uns unsträflich stellt. Er tut das, nicht wir. Jesus kommt, er holt sich uns zu sich. Er tut das, nicht wir. Wir können uns nicht heiligen. Wir müssen uns heiligen lassen vom Heiligen Geist und von seinem Wort. Und müssen etwas tun, das Wort weitergeben. Liebe Brüder, betet für uns. Also Paulus hat immer gesagt zu seinen Kindern im Herrn, ich brauche eure Fürbitte. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Das ist ein heiliger Kuss, kein unheiliger Kuss. Heute haben wir auch vor allem ältere Männer in Gemeinde gekommen, wo junge Mädels sind, die plötzlich anfangen, die Mädels zu küssen und zu sagen, ja, schauen wir noch, hier, heiliger Kuss. Und dann sage ich immer zu den Männern, ja, weißt du was, wenn er so einen Knall auf den Kopf bekommt von einem der Väter oder Ehemänner, dann tue ich nichts, dann hast du es einfach verdient, musst du es auch einstecken. Ein heiliger Kuss. Das ist immer noch im Mittelmeergebiet, oft der Italiener und Griechen und Ägypter und all die Leute da, die grüßen dann oft mit einem Kuss. Ich beschwöre euch bei den Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst, allen heiligen Brüdern, also wahrscheinlich auch aus in Thessalonika. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Und damit endet er oft seine Briefe. Und der Thessalonische Brief ist geschrieben von Korinthe, wo er Paulus damals verblieb. Okay, wir haben einen Test für nächstes Mal. Das ist eigentlich über 3 Wochen. Wir haben 2 Stellen, um zu lernen. Es geht über Kapitel 3, 4 und 5 von 1. Thessalonicher. Kapitel 4, Vers 16 und Vers 17, um zu lernen. Du brauchst zu wissen, 3 Teile von menschlichen Persönlichkeit, kann man sagen, von dem Mensch. 3 Teilen vom Mensch, die haben wir gerade hier besprochen. Du brauchst Inhalt zu kennen von Kapitel 4, Vers 3. Was Gottes Wille ist und wovon du, was du auch meiden sollst, was du meiden sollst und was Gottes Wille ist. Die 2 Dinge, Kapitel 4, Vers 3. Du brauchst zu wissen, welche Stelle ist in Kapitel 5, Vers 22 geändert in aller neuen Bibel. Ja. Ja, das ist nun klar. Das Wort, was dann geändert worden ist. Die Stelle und das Wort. Du brauchst als wenig zu kennen, Kapitel 5, Vers 16 und Vers 17. Und das erste Teil von Vers 18.
Also 1, 4, 16 und 17, 1, 5, 16 und 17. Auswendig.
Kapitel 4, 16 und 17 und Kapitel 5, 16 und 17, genau. Das sind solche kleine, liebe Stellen da in Kapitel 5.
Ja, eben. Daran
die kann man ohne Probleme einfach benennen. Und dann so drei Wochen Zeit zu lernen, also das muss überhaupt kein Problem sein. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Ich möchte noch zwei Dinge weitergeben über das Punkt mit, das ist alles mit Fragen und wir sind schon fertig. Über den Geist. Wir haben erwähnt in Kapitel 5, Vers 23, den Geist soll geheiligt werden. Es gibt vier Geister auf dieser Erde. Der menschliche Geist, der Heilige Geist, des Tieres Geist und ein Teufelsgeist, ein unreiner Geist oder ein Teufel genannt.
Was ist Heiliggeist, Tieresgeist, Teufel?
Und des Menschengeist, der von Natur tot ist. Und ich möchte noch zwei Referenzen geben über die Form der Seele. Wir haben gesagt, dass die Seele im menschlichen Form ist. Die Referenz habe ich nicht gegeben. Lukas 16, Vers 23 bis 25. Als in und in der Hölle und in de Qual war, roepen seine Augen auf und sah Abraham von Fenn und Lazarus seinem Schoß und rief und sprach. Zo'n Seele hat Augen und kann die aufheben. Und dann sagt Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser taucht und kühle meine Zunge. Also eine Seele hat Finger und Zunge. Und kann also Pein leiden. Dann in Offenbarung Kapitel 6. Vers 9 bis vers 11. Da das fünfte Siegel auftrat, sah ich unter dem Alter die Seelen derer, die erwürget waren, um des Wortes Gottes Willen und um des Zeugnisses Willen, das sie hatten. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen: Herr, du Heilige und Wahrhaftige, wie lange richtest du und rächest nicht unser Blut an denen, die auf Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jedlichen ein weißes Kleid, wie Kasper, der Heilige Geist, also die kleine Geist. Kennst du den Film da, Kasper, die kleine Film da mit dem Kleid über sich? Und war zu ihnen gesagt, dass sie ruhten noch eine kleine Zeit, bis das vollends dazu kämen, ihre Mitknechte und Brüder, die auch schon getötet werden, gleich wie sie. Also eine Seele kann ein Kleid auf sich haben. Also ist unsichtbar, mit Ausnahme, wenn das Kleid da erwähnt wird. Und die Seele hat auch Ohren und Augen nach 2. Korinther 12, Vers de eerste vier versen. Je zegt, zo is er in hem lijbe geweest, en de wijze is niet. Of er is een aus dem lijbe geweest, die wijze is niet, God wijze is. Hij had gehoord onaansprechliche woorden, dat je geen mensen zagen kan. Also, deze persoon had iets gehoord met zijn oren. De oren zijn de zelen. Zijn oren had zelen. Und das sehen wir auch oft in Freundfamilie Tom, die hat ein Bein verloren und oft sagt er dann, ja, ich spüre meine Zehen, ich kriege da wenig daran. Und das ist einfach, ja, sagen wir, also, Ende der Nerv und so weiter. Nein, es ist einfach, wenn jemand kein Bein hat, hier kein körperliches Bein, hat er nog immer ein seelisches Bein. Ja, wenn jemand kein Arm und Bein hat, die Bibel sagt, die Seele hat auch noch immer Hände, ein Finger, eine Zunge, die ist noch immer da. Aber die ist nicht sichtbar. Wenn jemand dann so sagt, ja, ich habe kein Bein und ich spüre etwas an meinem Fuß, ist das ein Gefühl, das tut mit der Seele, nicht mit dem Gefühl der Nerven. Und schlussendlich, das spürst du auch, wenn Leute zu näher bei dir kommen. Wenn Leute, da kommen Leute bei dir stehen, sie kommen immer näher, weißt du so. Und wenn Leute, ich denke, ungefähr so, näher als so kommen, unbewusst spürst du dich, also finde ich nicht fein. Und dann krieg je, wenn ich Distanz halte. Als ob die Seele eines Persons zu nahe kommt an die Seele eines anderen Persons. Nun zijn ik de koers des Friedens, die erwähnt wird, kann auch eine satanische Koers sein, die heilige Koers nicht, Vers 26. Judas hat Jesus Christus mit einem Kuss verraten. Heute ist es alles Liebe, Liebe, Liebe. Müssen allemaal küssen, is een unreine Kuss meistens. Dat is een fleischige koers van Doest. Dat is een formele koers, dat we oft in Midden-Oosten zien, wenn die Führer zich daar treffen, dan kussen ze zich een weinig. Dat zie ik ook in Pakistan daar, dan komen dan, dan doen ze die vangen, zo nemen een ander, want dat gehört dazu. Dat is formeel. De hoogste koers, die Judas vredekoers gemacht had. En nogmaals, Absalom, waar dat was in het Oude Testament, dat de Männer genomen had bij een bed en ze gekoest had, en ze hadden het hart der Männer Israels gestolen. Absalom is een archetype des Antichrists. Er hängt ook, wenn er gestorven is, de Judas Iscariot, zich gehängt. Zijn naam heißt Absalom. Dat is van Abba. Dat is van Shalom. Vader des Friedens. Dan brengt hij zijn koers. We hebben hier iemand die zegt: Vrede, vrede, vrede. Liebe, liebe, liebe. Kein waarheid, maar nur liebe. Hij is een Antichrist. Wenn die Chance had, tötete dich. En möchte gerne Autorität von Jesus Christus als zijn Stellvertreter übernehmen. Politisch, militair, als ook geistig. Okay, lassen wir hier eine Pause nehmen und nächstes Mal bei 2. Thessaloniker weitergehen.
Ja. Also Prüfung ist wirklich drei Teile.